Und der Pastor streckte so seinen Daumen raus, um endlich per Anhalter fahren zu können. Aber es dauerte lange. Ein Auto nach dem anderen fuhr vorbei. Irgendwann kam ein Sportwagen und er hat sich gedacht, oh, eigentlich habe ich keine Chance, aber den Daumen runter zu machen ist auch anstrengend, verbrauchen wir auch Kalorien, lasse ich ihn oben. Und diese Person bremst und lädt ihn ein, ja komm, ich nehme dich ein Stück mit. Und sie fahren zusammen und sie unterhalten sich und dem Pastor wird klar, okay, ich habe es hier mit einem Geschäftsmann zu tun und der scheint ein richtig nobler Kerl zu sein. Der, so wie er sich unterhält, so wie er sich gibt, so die Art und Weise, wie er redet, das ist ein richtig cooler Typ. Und dann spricht Gott zu ihm und sagt, hey, ein cooler Typ zu sein reicht aber leider nicht aus, um meine Maßstäbe gerecht zu werden. Und der Pastor fängt an, mit sich zu ringen, so im Inneren, und überlegt, naja, was soll ich jetzt machen mit dieser Botschaft? Und auch wenn ihm ein bisschen unangenehm ist, er fängt an, den Geschäftsmann anzusprechen und zu sagen, hey, ich merke schon, du bist wirklich ein Vorbild. Die Art und Weise, wie du umgehst, dein Charakter, richtig genial. Aber da gibt es Gott. Und da reicht das nicht. Da reichen die menschlich machbaren Maßstäbe, die reichen nicht. Und er erzählt davon, dass es möglich ist, Jesus in sein Herz einzuladen und all diese Sachen. Und dann macht der Geschäftsmann eine Vollbremsung. Der Pastor denkt sich, okay, ich werde gleich mal wieder am Straßenrand stehen und den Daumen rausstrecken. Der Geschäftsmann schaut dem Pastor in die Augen und sagt, wissen Sie, meine Frau glaubt auch an Gott. Und ich war zwar nie dagegen, aber eigentlich haben Sie recht. Ich hätte es schon lange tun sollen, aber ich möchte diesen Jesus in mein Leben einladen. Und genau das machen sie dort am Straßenrand. Im Anschluss, der Geschäftsmann fährt den Pastor nach Hause bis zur Wohntür. Sie verabschieden sich und der Geschäftsmann gibt dem Pastor noch die Visitenkarte und sagt, hey, wenn du mal in der Gegend bist, wo ich wohne, komm vorbei. Ein paar Jahre später, der Pastor ist tatsächlich mal in der Gegend, wo dieser Geschäftsmann seinen Firmensitz hat. Und er entschließt sich, da gehe ich jetzt mal hin und besuche meinen Freund. Als er vorne zum Pförtner kommt und sagt, er möchte gern mit dem Geschäftsmann sprechen, wird er komisch angeschaut. Der ist nicht da. Aber sie können mit seiner Frau sprechen. Es stellt sich raus, dass dieser Geschäftsmann vor langer Zeit beim Autounfall gestorben ist. Es stellt sich raus, dass der Todestag der gleiche Tag war wie die Begegnung von den zwei. Und wieder ist so ein Drängen in den Pastor, der so überlegt, hey, ich muss dieser Frau davon erzählen, dass er sein Leben Jesus übergeben hat. Und wenn er das so erzählt, da fängt die Frau an zu weinen und sie sagt, hey, über Jahre habe ich an Gott geglaubt, über Jahre habe ich gebetet, dass mein Mann Gott in sein Leben reinlässt. Aber nichts ist geschehen und ich habe aufgegeben, an Gott zu glauben. Und jetzt, wo sie hörte, dass ihr Mann sich wirklich noch für Jesus entschieden hat, da ging sie auf die Knie und bat Gott um Vergebung und lud ihn erneut in ihr Leben ein. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Die Welt und ihre Lebensweise sind nicht gut genug. Gott fordert uns dazu auf, einen Unterschied zu machen. Und eine Rede hält er, die macht wirklich den Unterschied. Man nennt sie die Bergpredigt. Moderner formuliert die Regierungserklärung Jesu. Er erklärt, wie soll das christliche Leben ausschauen? Wie sieht es aus, wenn jemand sich zu ihm bekennt? Wie kann man leben, dass es Gott gefällt? Und das heißt jetzt nicht, dass man durch eigene Leistungen sein Heil, seine Errettung verdienen kann, sondern nein, weil wir errettet sind, können wir auch entsprechend leben. Ich erzähle euch mal, wie diese Rede angefangen hat. Eine große Volksmenge war da und Jesus sah sie und wurde innerlich bewegt. Er beobachtete die Volksmenge und da gab es Menschen, die waren krank, da gab es Menschen, die waren schwach, da gab es Menschen, die Leid in ihrem Leben hatten. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie vorher mit der Jugend am Tag zuvor in der Trampolinhalle und das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall wartete die Menge, dass Jesus jetzt endlich mit ihnen sie berühren wird, sie heilen wird, sie segnen wird und all diese Dinge. Und jetzt fängt Jesus an zu sprechen. Die Leute denken, oh nein, darauf haben wir jetzt gar keine Lust. Hoffentlich wird es nicht so lange dauern. Der wird uns erzählen, wie schlimm diese Welt ist und die Jugend und. Andere denken sich vielleicht, schnell weg, Noch haben wir die Chance. Da gibt es wieder ein paar andere. Wer wird der auch so sein wie dieser Heuschreckenesser Johannes? Der sagt, die Axt ist schon da, um die Bäume zu fällen, wie Ranger im Wald die Bäume kürzer machen. Aber Jesus beginnt ganz anders. Jesus sagt, selig sind die. Selig sind die. Unter den Volksmengen, da ist der Reporter Besserwisser. Der denkt sich, selig? Also Götter sind selig, aber Menschen niemals, das geht überhaupt nicht. Jesus juckt dieser Maßstab kein bisschen. Er sagt, Menschen sind selig. Und er sagt das über Menschen, die trauern, die eine Sehnsucht haben nach Gerechtigkeit, die barmherzig sind, die ein reines Herz haben, die Frieden stiften wollen. Er spricht es zu Menschen, die ein gerechtes Leben führen wollen, selbst dann, wenn sie dafür gemobbt werden. Und danach macht er nochmal eine Ansage. Er sagt zu dieser Volksmenge, wo nicht nur populäre Menschen sind, sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist Realität, das ist nicht ein Ideal, was ihr erreichen könnt, wenn ihr charakterlich euch verbessert, sondern das seid ihr bereits. Und jetzt, nachdem Jesus all diesen Zuspruch gesagt hat, stellt er auch ein paar Forderungen. Er sagt zum Beispiel, es heißt, du sollst nicht morden. Aber ein Schimpfwort, ein schlechter Gedanke, das ist bereits Mord. Es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ehebruch fängt bei einem begierlichen Blick an. Es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus aber sagt, halt die andere Backe hin. Mehr noch, liebe sogar deine Feinde. Außerdem erklärte Jesus, wie man richtig betet, wie man Almosen gibt, wie man fastet, wie man mit Habsucht und Sorgen umzugehen hat. All diese Dinge. Und jetzt kommt ein Vers, den kennt wahrscheinlich jeder Ranger. Mal testen. Matthäus 7, Vers 12. Was steht da drin? Wer weiß es? Ja? Sehr gut. Was du von deinen Mitmenschen erwartest, das tue ihnen auch. So ähnlich steht es auch bei anderen Religionen. Da heißt es, was du nicht willst, dass man dir tut, tu den anderen auch nicht. Aber Jesus geht einen Schritt weiter. Der sagt nicht nur, tu nicht irgendwelche Sachen nicht, die dir auch nicht gefallen, sondern tu die Dinge, die dir gefallen. Sei ein Vorbild, geh du voran, mach du den Unterschied. In einem Kriminalroman, der heißt Sein Bruder Kain, ein Privatdetektiv namens William Monk bekam den Auftrag, nach einem verschwundenen Geschäftsmann zu forschen. Und bei seinen Nachforschungen, da merkte er, die Menschen haben nur Gutes über diesen Geschäftsmann zu reden. Da gab es nichts Negatives, nichts. Der Detektiv denkt sich, das ist ja eigentlich schon zu schön, um wahr zu sein. Das geht ja gar nicht. Und dann entdeckte er eine Schwachstelle. Dieser Geschäftsmann hatte nämlich einen Zwillingsbruder. Und der lebte auf der anderen Seite der Stadt und der war der berühmteste Verbrecher überhaupt. Und seine Schlussfolgerung war, ja wahrscheinlich wurden die zwei verwechselt. Und er forschte weiter. Und auf einmal entdeckte er, es gibt gar keinen Zwillingsbruder, sondern es ist ein und dieselbe Person, die ein Doppelleben führt. Auf der einen Seite der anständige Geschäftsmann und auf der anderen Seite der Verbrecher, der die dunklen Seiten an sich rauslässt. Und an solcher Stelle sagt Jesus, sowas soll es nicht geben. So ein doppelbildiges, das passt nicht zusammen. Und jetzt kommt Jesus auf die Zielgerade. Jetzt kommt er zu dem Punkt, wie er beschreibt, so soll das Leben ausschauen. Und so sind die Konsequenzen, wenn man den in der Bergpredigt vorgelegten Weg zu Ende geht. Denn Hören allein, wenn man es nur hört, aber nicht im Leben umsetzt, wenn man ein Doppelleben führt, das ist nicht wirklich gut. Gisbert Kant erzählte eine Kurzgeschichte. Ein portugiesischer Seifenfabrikant sagte zu einem Priester, das Christentum hat nichts erreicht. Also das Christentum, das wird schon seit fast 2000 Jahren gepredigt und es gibt immer noch das Böse. Es gibt immer noch böse Menschen. Das Christentum hat einfach nichts erreicht. Und der Pastor, der sah ein Kind, das unheimlich dreckig und schmutzig war. Und dann sagte er, schau mal dieses Kind an. Seife hat nichts erreicht. Es gibt immer noch Schmutz. Es gibt immer noch schmutzige Menschen. Seife, kannst du knicken, hat nichts erreicht. Der Seifenfabrikant, Moment mal. Seife wirkt nur dann, wenn man es auch anwendet. Der Pastor, Moment mal. Christentum wirkt nur dann, wenn man es anwendet. Jesus endet seine Geschichte, seine Predigt mit einer Geschichte. Und die möchte ich euch kurz nacherzählen. Ich habe euch zwei Menschen mitgebracht. Also so ähnlich zumindest. Ich habe hier einmal Simon. Jetzt muss ich mir einen Namen ausdenken. Und Peter. Peter. Okay? Also Simon und Peter. Beide entschließen sich, die wollen ein Haus bauen. Und Simon, der war früher bei den Ranger. Der war schon mal dabei, wie sich jemand in einen Ameisenhaufen gesetzt hat. Und was er gelernt hat, man muss immer den Untergrund checken, bevor man sich hinsetzt. Und beim Hausbauen ist es ähnlich. Da sucht man lieber ein bisschen länger, aber man baut das Haus danach auch auf einen Felsen, auf ein richtig gutes Fundament. Peter, der war nicht bei den Ranger. Der wollte einfach nur schnell ein Dach über den Kopf. Und der sagte, ich baue einfach hier mein Haus. Einige Zeit verging, es wurde gefeiert, weil das Haus war eingeweiht, es war fertig. Beide fühlten sich richtig wohl. Aber es kam der Moment, wo der Regen kam. Und ich mache euch das jetzt mal kurz vor. Jesus erzählt, dass derjenige, der Simon, der sein Haus auf festen Fels baut, das ist jemand, der vergleichbar ist wie jemand, der sich an die Bergpredigt hält und dem, was Gott darin sagt. Und jemand, der sagt, hey, das mit Gott ist alles nur unsicher, denn sein Haus wird beim nächsten Sturm vielleicht umfallen. Und die Frage ist, was ist der Untergrund? Auf welchen Untergrund steht dein Leben? Auf welchen Untergrund steht dein Lebenshaus? Ich habe es erlebt als Kind, was es heißt, christlich aufzuwachsen. Ich habe es aber auch erlebt, was es heißt, als Jugendlicher zu sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Ich habe gedacht, wenn ich mein Leben so lebe, wie es mir gefällt, wird alles besser. Mein Lebenshaus wird fest sein, weil ich tun und lassen kann, was ich will. Aber als die Stürme kamen, brach irgendwann mein Haus zusammen. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder werde ich mein Leben beenden oder ich probiere es nochmal mit diesem Gott. Und ich habe mich entschieden, mein Lebenshaus soll auch auf festem Grund stehen. Und wisst ihr, eine einmalige Entscheidung zu treffen, das ist eine nette Geschichte. Aber der Punkt ist, wir müssen es im Leben umsetzen. Vor 3 Jahren war eine Kleinstadt namens Nordhausen in den Schlagzeilen. Der Grund sind 2 Zahlen, 30 und 40. 30 Meter Durchmesser und 40 Meter Tiefe hatte nämlich das Loch, das von einem Tag zum anderen entstanden ist. Der Hintergrund, die Erdschicht unten drunter ist eine Kombination aus Gips und Anhydrit. Das Problem ist, die Kombination ist wasserlöslich. Das Problem ist, im Untergrund, ohne dass man oben irgendwas sieht, spült sich ein Loch hinein. Und auf einmal, wenn das Loch immer größer wird, gibt es nach und die Erde kracht nach unten. Und es gibt Bilder, da sind Häuser verschlungen. Manchmal Autos, manchmal Menschen. Und die Frage, die ich an dich heute habe, ist, auf welchem Grund steht dein Lebenshaus? Und nur einmal die richtige Entscheidung getroffen zu haben, ist nett. Der Punkt ist, du musst es auch leben, weil sonst werden alte Sünden, werden alte Gewohnheiten, werden alte Denkweisen dein Lebenshaus unterspielen und irgendwann bricht dein Fundament ein. Die Bibel sagt, kein anderes Fundament kann gelegt werden als Jesus Christus. Die Frage ist, wie baust du darauf weiter? Wirst du darauf weiterbauen mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen oder mit Holz und Stroh? Der Punkt ist, irgendwann werden wir vor Gott stehen und er wird gucken, ob unser Haus auf sicherem Fundament steht. Und ich wünsche dir, dass dein Haus, dass das Haus deiner Kinder auf sicherem Fundament steht. Dass egal, ob der Regen kommt, dass egal, ob der Sturm kommt und hey Leute, Stürme werden kommen, egal auf welchem Haus unser Fundament steht. Aber Stürme werden hervorbringen, ob unser Lebenshaus stabil war oder nicht. Der Punkt ist, wir haben keine Garantie, dass wir danach noch was ändern können. Ich möchte euch einladen, wenn ihr eine Sehnsucht habt, euer Haus auf ein anderes Fundament zu bauen, dann kommt nach dem Gottesdienst auf mich zu. Es ist möglich, Gott in sein Leben einzuladen. Es ist möglich, ein sturmsicheres Fundament zu haben. Viele Menschen haben das schon erlebt und können davon erzählen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie wichtig es ist, ein stabiles Fundament zu haben, den Untergrund zu checken, auf dem wir unser Leben aufbauen, um auch zu wissen, dass selbst dann, wenn der Sturm kommt, das Haus stehen bleibt. Und Jesus, ich bin dir so dankbar, dass ich in dir dieses Fundament gefunden habe, dass du mein Leben auf den Kopf gestellt hast seitdem und dass du die gleiche Macht hast bei jedem Einzelnen hier im Raum, dass wir kommen dürfen mit unseren Sorgen, mit unserem Problem, mit unserem Leid und dass wir erleben dürfen, wie du kommst in die Situation und neue Hoffnung schenkst. Dir sei alle Ehre dafür, Jesus. Amen.